Der Friede Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen.
Amen. Wir hören den Predigtext diesmal aus dem Danielbuch im 7. Kapitel. Ich lese da einige Absätze. Im ersten Jahr Belsazars des Königs von Babel, da hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett, und er schrieb den Traum auf. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht, und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, und ein jedes anders als das andere. Und dann sah ich, Throne wurden aufgestellt, und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee, und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron, und dessen Räder loderndes Feuer. Und da ergoss sich ein langer, feuriger Strom und brach vor ihm hervor. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausende mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Und ich sah auf um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und in die Feuerflammen geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jedes leben sollte. Und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie ein Menschensohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihm gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeblich, und sein Reich hat kein Ende. Der Herr segne an uns dies sein Wort.
Amen.
Liebe Gemeinde, was für ein Predigtext zu Christi Himmelfahrt, wird mancher vielleicht beim Lesen gedacht haben. Ja, in den ersten 6 Kapitel des Buches, des Daniel-Buches, finden wir spannende und leicht erzählende Geschichten. Wer kennt sie nicht, zum Beispiel die Geschichte von Daniel in der Löwengrube und so weiter. Ab Kapitel 7 geht es nun nicht mehr um eine Geschichte, sondern geht es um Gesichter. Da geht es um Visionen. Und Vision heißt, Daniel sieht, was noch kein anderer Mensch gesehen hat. Gott lässt ihn sehen, was aus der Welt wird. Gott zeigt ihm die Zukunft. Und weil wir Menschen nur die Gegenwart und die Vergangenheit kennen, können wir die Zukunft auch nur schwer beschreiben. Wir können sie nur umschreiben, indem wir Bilder benutzen und in Bildern reden. Und das macht der Prophet Daniel. Ja, wer das alles so liest oder hört, der könnte unter Umständen auch den Eindruck haben, Himmelfahrt, das ist ein Fest für Träumer. Träume, ihr Lieben, beschreiben Wirklichkeiten. Sie sind keine Fantasie. Für Jesus hatte dieses Kapitel eine ganz entscheidende Bedeutung. Er hatte eine Eigenart gehabt. Wenn er von sich selber redete, da hat er oft nicht gesagt, ich Jesus sage euch, sondern er hat immer wieder gesagt, der Menschensohn. Und da hat er immer sich selber gemeint. Über 70 Mal kommt das im Neuen Testament vor. Wenn Jesus zum Beispiel davon spricht, dass er am Ende der Welt wiederkommen wird, dann kündigt er an, der Menschensohn wird kommen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wollte damit sagen, der Menschensohn, von dem der Prophet Daniel im Alten Testament geredet hat, der bin ich. Ich bin euer Retter, ich bin euer Messias. Und wenn dieses Kapitel für Jesus also eine so zentrale Bedeutung hatte, muss es doch auch für uns wichtig sein. Gleich zu Beginn unseres Kapitels, da heißt es, ich, Daniel, sah eine Vision in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das Meer auf. Was Daniel hier sieht, ihr Lieben, das ist nicht der Wetterbericht von der Tagesschau, sondern das ist der Weltspiegel. Das ist die Zukunftsschau Gottes. Hier geht es um die Vorgänge in der Geschichte der Menschheit. Und dabei sieht Daniel auf dem Höhepunkt seiner Vision im himmlischen Thronsaal den Menschensohn. Seine Herrschaft steht allerdings erst am Ende. Zuvor erschrickt der Prophet über eine Reihe furchterregender Dinge, die da kommen werden. Er sieht Tiere aus der Urflut aufsteigen. Unbeschreibliche Bestien sollen die Königreiche der damaligen Zeit symbolisieren. Eins nach dem anderen wird von den politischen Zeitläufen an die Macht gespült, um nur vom nächsten noch schrecklicheren Reich wieder abgelöst zu werden. Ich musste dabei an das Lied von Theo Lehmann denken, die Mächtigen kommen und gehen und jedes Denkmal mal fällt. Das war im Alten Orient nicht anders als in unserer modernen Welt. Schauen wir uns das mal an, das 20. Jahrhundert sah den Aufstieg und den Untergang des Dritten Reiches, des Sowjetreiches, den Zerfall des britischen Empires. Wie groß waren die auf der ganzen Welt verteilt? Oder auch der Aufstieg Amerikas. Und in unserer Gegenwart erleben wir, wie China neu emporsteigt, aber gleichzeitig auch immer wieder erschüttert wird. Die Reihe der Weltreiche, die nehmen kein Ende. Wir sehen eine Völkerwelt, die ständig in Unruhe ist. Und so wie die Winde in Daniels Vision aus allen Himmelsrichtungen heranbrausen und das Meer gewaltig aufwühlen, so chaotisch erscheinen uns oft auch die Ereignisse unserer Zeit. Eine Krise jagt die andere. Ständig bilden sich neue Konfliktherde. Ein Heer von Menschen wird heimatlos. Der Kampf um Rohstoffe wird schärfer. Die Mächtigen rüsten ihre Waffenarsenale auf, wollen kriegstüchtig machen. In Sekundenschnelle werden wir über Krisen und Katastrophen informiert. Früher haben wir erst viel später erfahren, dass da irgendwo irgendwas gewesen sein soll. Heute erfahren wir sofort, was auf der Welt los ist. Die moderne Kommunikationstechnik macht es möglich. Überall Bodens. Katastrophen im Großen wie im Kleinen, Kriege, Krankheiten, Ängste und so weiter. Und wir mittendrin. Was und wo ist da der Ruhepol? Was ist da die Perspektive, die mich hindurchträgt durch all diese Dinge? Ja, der Zustand der Welt, müssen wir einfach so sagen, ist zum Fürchten. Aber auch die Zerrüttung der Gemeinden ist unübersehbar. So war es auch zur Zeit des Propheten Daniel. Von außen standen die Gläubigen unter dem Druck der jeweils Herrschenden. Mal waren es die Babylonier, dann waren es die Assyrer, dann waren es die Ägypter und dann die Römer. Und das Volk der Juden mittendrin. Manche dieser Herrscher wollten den Tempel verändern. Andere Götter sollten dort das Sagen haben. Ja, sollten angebetet werden. Zeus oder wie sie alle hießen. Eine große Gruppe Bürger, die es sich mit dem Herrscher nicht verscherzen wollten, die meinten, fortschrittlich zu sein. Ja, die waren dafür, die jüdischen Traditionen abzuschaffen. Ganz im Sinne des neuen Herrschers. Und wer an überlieferten Glauben festhalten wollte, und auch das gab es, der wurde von den Parteigängern des jeweils fremden Königs bekämpft. Den Juden drohte die Auslöschung ihres Glaubens. Ja, ihr Lieben, wie ist das eigentlich in unseren Tagen? Unsere Kirchen und Gemeinden bekommen von außen Druck. Den Medien wird fast nur noch negativ berichtet. Da lauten die Schlagworte Missbrauch, Kirchenaustritt und so weiter. Aber was Kirche eigentlich sein soll und was lebendiger Glaube ist, das taucht nie oder nur selten in den Medien auf. Was früher wie Inseln im Meer waren, nämlich Ordnungen, die Halt gaben, die gibt es kaum mehr. Heute wird alles, aber auch alles in Frage gestellt. Vom Lebensrecht der Ungeborenen bis hin zur natürlichen Ordnung der Geschlechter und der göttlichen Ordnung der Ehe. Und von unserer abendländischen Kultur, da ist nur noch wenig zu spüren. Ja, die christlichen Feiertage, die sind sinnentleert. Vatertag, Männertag, aber was da war? Ähnlicher geht es den anderen großen Feiertagen. Weihnachten, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern, Pfingsten. Wenige können das noch auf die Reihe bringen. Geschweige denn, was da passiert ist. Ich hoffe, Sie finden das nicht makaber, wenn ich Ihnen dazu mal einen Witz erzähle, den ein katholischer Bischof erzählt hat. Da ist ein Lehrer in der Schule in einem niederbayerischen Dorf. In der 5. Klasse ist der Religionslehrer ganz entsetzt, dass der Maxi, der Junge vom Huberbauern, nicht mal mehr weiß, dass Jesus am Karfreitag gestorben ist. Er ist wirklich aufgelöst. Wie kann das sein bei uns im Dorf? Da geht er zum Direktor und erzählt ihm, stellt er vor, der Maxi vom Huberbaum hat nicht mal gewusst, dass Jesus am Karfreitag gestorben ist. Da sagt der Direktor, ja, den Huberbaum, den kenne ich. Da gehe ich mal hin und da frage ich mal, was da los ist. Geht der Rektor zum Huberbauer Mannes. Du, der Junge weiß nicht mal, dass Jesus am Karfreitag gestorben ist. Sagt der Huberbauer, Reisedirektor. Mir war draußen in der Einöde. Wir haben kein Fernsehen, wir haben kein Radio, wir haben kein Internet. Wir haben nicht mal gewusst, dass Jesus schwer krank ist. Ja, ihr Lieben, so sieht es oftmals aus. Wie viele freuen sich, wenn die Feiertage kommen, auf arbeitsfreie Tage. Aber dass sie etwas mit Gott zu tun haben, diese Tage. Dass es oftmals Feiertage sind, weil Christen Glauben gelebt haben. Weil sie sich diese Feiertage erstritten haben. Zum Beispiel auch den Himmelfahrtstag. Und dass sie gesagt haben, große Feiertage, die wollen wir so groß feiern, dass wir 2 Tage dazu brauchen. Und jetzt redet man ja schon wieder davon, dass man eventuell einen der 2. Feiertage aus wirtschaftlichen Gründen abschaffen will. Und ich frage mich, sind wir noch bereit, da wirklich dagegen zu halten? Nutzen wir die Feiertage? Ist uns unser Glaube noch so wichtig, dass wir Gott um Hilfe, um Erweckung und Erneuerung für unser Land bitten? Liegt es uns noch auf dem Herzen, das zu unserem täglichen Gebet zu machen, um einen neuen geistlichen Aufbruch auch in unserem Ort zu beten? Um einen neuen göttlichen Impuls in meinem eigenen Herzen zu bitten. Denn da geht es ja los. Was sehen denn die Leute an mir? Sehen sie noch, von wem ich mich leiten und führen lasse? Sehen sie das, dass Christus, ja, mein Herr ist? Oder lasse ich mich vom Mainstream, von der Meinung der anderen leiten? Trauen wir uns noch zu sagen, ich mache es anders, weil Jesus es mir ins Herz hineingelegt hat? Trauen wir uns noch, am überlieferten Glauben der Bibel festzuhalten und dafür auch einzutreten? Von der ersten Christengemeinde heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, das heißt am Wort Gottes, in der Gemeinde, im Abendmahl und im Gebet. Und dann heißt es, und Gott tat hinzu. Er tat hinzu, die gläubig geworden waren, die gerettet wurden. Haben wir noch den Retterwillen auch in unserem Herzen? Beim Marsch für das Leben, der jedes Jahr auch in Berlin stattfindet, da zeigten oder zeigen auch immer wieder einige tausend Christen, dass sie anderer Meinung sind als der sogenannte Mainstream. Dass der Schutz des Lebens der Ungeborenen, der Todkranken, dass das nicht verhandelbar ist. Von manchen Oberen der verschiedenen Kirchen, da hören wir ja oft was anderes. Ich weiß nicht, ob Sie von Pfarrer Olaf Latzel gehört haben, aus Bremen, aus der sogenannten Martini-Gemeinde. Der hat jetzt von seiner Kirche eine Disziplinarstrafe bekommen, weil er in einem Eheseminar etwas gesagt hat, das manchen Kirchenleuten nicht gepasst hat. Es wurde als Volksverhetzung ausgelegt. Das war, glaube ich, schon 2020, das geht also schon einige Jahre hin und her, und die Kirche hat ihn vor staatlichen Gerichten angezeigt. Aber er wurde freigesprochen von den staatlichen Gerichten. Und jetzt wurde er von der Kirche disziplinarisch belangt. Ihm wird für 4 Jahre der Lohn gekürzt. Man kann in der Kirche alles sagen. Nur bei biblischen Wahrheiten, da kann es gefährlich werden. Die Zerrüttung unserer Kirchen von innen heraus schreitet seit Jahren immer mehr voran. Die Bibel, ihr Lieben, bietet uns keinen Fortschrittsglauben. Mit einem erschreckend nüchternen Blick zeigt uns der Seher Daniel, dass sich unsere Welt nicht zum Besseren wandeln wird. Die Mächtigen kommen und gehen, um nur neuen Mächtigen wieder Platz zu machen. Aber dann kommt die große Wende. Im Himmel wird die Wende bereits eingeläutet. Daniel sieht, wie dort ein Thron aufgestellt wird. Der allmächtige Gott erscheint zum Gericht. Die Geschichtsbücher werden aufgetan, in denen alle Taten und Untaten verzeichnet sind. Sind wir uns dessen noch bewusst? Oder denken wir auch, naja, wir kommen schon gut durch? Aber wir kommen überhaupt nicht gut durch. Nur wer Jesus vertraut und wer sagt, ich schaff's nicht, aber dir, Herr, dir will ich's hinlegen. Du bist ja für meine Schuld gestorben und das will ich annehmen und das will ich leben. Der wird im Gericht bestehen. Weil Jesus ihm schon alles ans Kreuz getragen und vergeben hat. Jemand sagte mal, der Himmel ist der vorbereitete Platz für vorbereitete Leute. Und dann heißt es, 1000 mal 1000 dienten ihm und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Ja, Lieben, das sind die, die den wechselnden Motegöttern nicht gefolgt sind, sondern die Gott angebetet haben, die ihm die Ehre gegeben haben. Der Thron Gottes, ihr Lieben, das ist der Treffpunkt derer, die ihre Sünden durch Christi Blut haben abwaschen lassen. Einmal vor dem Thron Gottes stehen zu dürfen, wo es keinen Tod, wo es keine Tränen, wo es keinen Schmerz, wo es keine Rätsel, keinen Krieg und keine Angst mehr gibt. Das ist das Ziel meines Lebens. Und die Aufgabe meines Lebens ist, dorthin einzuladen. Dass wir alle dorthin kommen. Dass keiner verloren geht. Ob ich einmal vor Gott stehen darf, das hängt davon ab, wie ich in meinem Leben zu Gott stehe. Ob ich mich von ihm führen lasse, ob ich ihn frage, Herr, was willst du von mir? Und am Schluss heißt es dann bei Daniel, siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie ein Menschensohn. Und er wird mit allen himmlischen Ehren und aller Machtfülle ausgestattet. Die Völker dienen ihm und seine Macht vergeht nicht. Sein Reich hat kein Ende, im Gegensatz zu den Reichen dieser Welt. Deren Macht wird von Gott begrenzt. Das hat Daniel lange schon vor Jesus gesehen. Das hat Gott ihm gezeigt. Und Jesus hat durch seine Himmelfahrt gleichsam ein Siegel draufgedrückt. Er hat es bestätigt, dass das stimmt. Gott wird hier auch als uralt beschrieben. Das heißt nicht, dass er alt und dattrig ist, sondern dass er von Anbeginn der Welt da ist und dass er mich von Anbeginn kennt, mit meinen Stärken und Schwächen. Von Feuerflammen ist die Rede. Feuer ist ja einmal ein Sinnbild für Vernichtung, aber auch ein Bild für den Heiligen Geist, ein Bild für Energie und Kraft. Vielleicht ist mein Glaube auch in der Gefahr zu verlöschen. Das geht ja manchmal ganz schnell. Aber Gottes Geist ist wie ein Feuer, der unseren Glauben, der unsere Liebe zu Jesus und anderen Menschen wieder ganz neu entfachen kann. Und dass der Thron Räder hat, das könnte auch heißen, dass Gott beweglich ist. Er geht mit uns. Er ist immer und überall bei mir und für mich da. Was für ein Trost, ihr Lieben, dass eben nicht die weltlichen Mächte und die Nöte das letzte Wort haben, sondern dass Gott am Ende stehen wird. Dass er es ist, der die Macht in seinen Händen hält. Sogar im Gericht und in aller Herrlichkeit. Und wann wird das passieren? Wenn Jesus wiederkommt. In der Himmelfahrtsgeschichte, die Apostelgeschichte mitteilt, wird den Jüngern gesagt: Was schaut ihr nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, der wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Das heißt doch, schaut ihm nicht hinterher, sondern schaut und lebt ihm entgegen, bis er wiederkommt. Schaut und lebt ihm entgegen. Wir wissen nicht, wann das sein wird. Doch bis dahin wird er die, die auf seiner Seite stehen, hindurchtragen, auch durch die Wirrnisse und Bedrängnisse unserer Zeit. Und dann wird sein Reich, seine Königsherrschaft richtig anbrechen. Und alle, die ihn geachtet, die ihm die Ehre gegeben haben, die ihm die Treue gehalten haben, die dürfen dann dabei sein. Die dürfen dann vor dem Thron Gottes stehen und ihn loben und ihn preisen. Aber die Himmelfahrt Jesu sagt uns auch, er ist jetzt schon für uns da. Keiner ist allein, der ihm vertraut. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.
Amen. Amen.